Pizza und Bier. Der Predigt...
Pizza und Bier? Boah, das klingt lecker. Ich habe richtig Kohldampf.
Dann bist du hier genau richtig. Hier gibt es etwas Gutes. Nicht nur für den Leib, sondern auch für Geist und Seele. So vielfältig und bunt wie der Belag der Pizza und erfrischend wie ein kühles Bier an einem warmen Sommerabend.
Ich kann's kaum erwarten.
Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigt-Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Cochem. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall guten Appetit und viel Vergnügen.
Unabhängig, ob ich es mag oder nicht, die Tatsache, dass da Schuld in meinem Leben ist, die kann ich nicht leugnen, oder? Wo Menschen miteinander leben, werden sie auch aneinander schuldig, weil sie sich gegenseitig verletzen. Und dieses Fehlverhalten braucht Konsequenzen. Jesus hat den ultimativen Preis bezahlt, der bezahlt werden musste, und nimmt damit alles weg, was den Menschen von Gott trennt. Was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Als gute Nachricht bezeichnen wir Christen die Botschaft vom Leben, vom Sterben und vom Auferstehen von Jesus Christus. Aber was hat eine Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat, in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, mit mir heute im 21. Jahrhundert zu tun? Muss ich denn als rational denkender Mensch mit den Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft an alles glauben, was in der Bibel steht? Nein, musst du nicht. Aber unabhängig davon, ob diese Geschichten in der Bibel faktisch wahr sind, haben sie eine poetische Wahrheit, eine Botschaft, die durch die Geschichten der Bibel transportiert werden. Und diese Botschaft ist für mich die Antwort auf diese Frage, was das Gute an der guten Nachricht ist, denn diese Geschichten haben sehr viel mit den tiefen Sehnsüchten, die wir als Menschen haben, zu tun. Im Großen und Ganzen gibt es drei unterschiedliche Dimensionen, drei Gesichter, drei Facetten, um diese Frage zu beantworten. Gestern Abend beim Tischabendmahl haben wir uns mit der Dimension von Scham und Annahme beschäftigt. Die Wiederherstellung von Beziehung und Gemeinschaft. Durch die biblischen Texten wird uns gezeigt, dass wir Beziehungswesen sind. Gott schafft uns, den Menschen, als sein Gegenüber, um mit ihm zusammen diese Welt zu gestalten, zu bebauen und zu bewahren. Er gibt den Menschen Würde und Ansehen. Aber der Mensch baut Mist. Er schämt sich. Er will diese Würde von Gott nicht mehr haben, weil er etwas falsch gemacht hat. Und er fängt an, sich zu verstecken. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du machst irgendetwas falsch und du schämst dich. Und dann kommt da diese Tendenz, die jeder von uns, glaube ich, hat und kennt, das zu verstecken, was man falsch gemacht hat. Man will nicht, dass ein anderer Mensch diese Schande sieht, durch die man dann das Gefühl hat, weniger geliebt zu werden oder weniger liebenswert zu sein. Aber je mehr ich versuche, diese Schande zu verstecken, desto größer wird sie, zumindest für mich. Und erst, wenn ich sie ausspreche, wenn ich das bekenne, wenn ich zu dem stehe, was mich schämt, dann verliert das seine Macht. Und ich kann den Blick wieder heben und aufrecht gehen. Mein Scham führt ja oft dazu, dass man den Blick senkt, und Würde ist dann genau das Gegenteil, dass man aufrecht mit erhobenem Blick durch die Gegend, durch den Alltag geht. Und man kann die ganze Bibel mit diesem Blick lesen. Gott ist ein Gott, der will, dass der Mensch wieder neu seine Würde erkennt. Der will, dass du wieder neu deine Würde erkennst, dass du dich nicht schämen und verstecken musst. Und deswegen kommt er, der Große, der Heilige, der vollkommene Gott, in den Dreck dieser Welt. Er stellt sich mit uns auf eine Stufe. Er setzt sich ein für Arme, für Schwache, für Kranke, also für die Würdelosen der damaligen Zeit und bestimmt auch für die Würdelosen der heutigen Zeit, und gibt ihnen neues Ansehen. Er sorgt dafür, dass sie wieder aufrecht gehen können. Und schlussendlich erlitt er öffentlich die größte Scham, die ein Mensch erleiden konnte, und wird von Gott 3 Tage später wieder aufgerichtet, um zu zeigen, keine Scham ist für Gott zu groß. Die zweite Dimension hat viel mit Schuld und Vergebung zu tun. Schuld, die ein Mensch auf sich lädt, weil er etwas falsch gemacht hat, weil er andere Menschen verletzt hat, weil er Gott verletzt hat. Aber auch geht es um Vergebung und die neue Freiheit, die man dadurch bekommt. Und jetzt kommen dir vielleicht so Gedanken wie: Bleib mir weg mit dem Gerede von Schuld und davon, was für ein schlechter Mensch ich bin. Das hat die Kirche doch schon immer gemacht. Und ja, es stimmt. Kirche hat sehr lange einseitig nur von Schuld und Sünde gesprochen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Unabhängig, ob ich es mag oder nicht, die Tatsache, dass da Schuld in meinem Leben ist, die kann ich nicht leugnen, oder? Wo Menschen miteinander leben, werden sie auch aneinander schuldig, weil sie sich gegenseitig verletzen. Und dieses Fehlverhalten braucht Konsequenzen. Das ist zumindest ein Verhaltensmuster, das sich bei mir immer wieder abspielt. Und ein Beispiel, das ich bei den Konfis oft verwende, ist etwas, was ich selbst in meiner Schulzeit erlebt habe. Mein Nachbar malt mir einen Strich auf mein Blatt. Ich fühle mich ungerecht behandelt und um wieder Gerechtigkeit herzustellen, male ich ebenfalls einen Strich auf sein Blatt, der natürlich größer ist als der, der auf meinem Blatt ist. Denn das ist ja mein gutes Recht. Aber jetzt fühlt sich mein Nachbar ungerecht behandelt und malt mir wieder einen Strich aufs Blatt, der natürlich noch mal größer ist als meiner. Und das geht immer hin und her und irgendwann eskaliert es und man hat nichts mehr, worauf man schreiben kann. Das ist jetzt natürlich ein sehr harmloses Beispiel, aber ich glaube, diesen Teufelskreislauf, den kann man auf viele unterschiedlichen Ebenen unseres Miteinanders übertragen. Weil mich mein Partner emotional verletzt hat, schweige ich ihn den ganzen Tag an. Weil mich meine Kinder verletzt haben, bekommen sie Hausarrest. Weil sie irgendwas Falsches gemacht haben, werden sie bestraft. Zum Glück gibt es für die großen Probleme unserer Gesellschaft Gerichte und Gesetze, die vieles klären. Weil ich glaube, wenn alles in unserer Hand liegen würde, dann würde das zwangsläufig dazu führen, dass es so etwas gäbe wie eine Anarchie. Aber auf welcher Ebene das auch immer stattfindet, eins wird deutlich: Schuld trennt und legt einen Schatten auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und wenn wir in unserem täglichen Zusammensein, in unseren alltäglichen Beziehungen schon das Gefühl haben, dass ungerechtes Verhalten bestraft werden muss, dann ist das doch garantiert auch bei Gott so. Unser Fehlverhalten verletzt Gott. Das, was wir falsch machen, braucht irgendwie eine Rechtfertigung. Das biblische Urteil über den Zustand unseres Herzens ist da sehr vernichtend. Im ersten Buch Mose heißt es: Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wir als Menschen sind nicht mehr fähig, Gutes zu tun. Gott hat Regeln aufgestellt, wie wir miteinander umgehen sollen, aber weil wir nicht fähig dazu sind, dieses Gute zu tun, verletzen wir uns gegenseitig, verletzen wir Gott, und als gerechter Gott muss er dieses Fehlverhalten bestrafen. Aber weil Gott ja immer noch mit uns, den Menschen, diese Welt gestalten will, muss irgendwie eine Lösung her. Und für die Menschen des Volkes Israel gab es eine Reihe von festen Ritualen, die sich mit dieser Schuldthematik auseinandergesetzt haben. Meistens bestanden diese Rituale darin, dass man ein Tier geopfert hat, auf das sinnbildlich die Schuld des eigenen Lebens aufgeladen wurde und das dann stellvertretend die Konsequenzen für dieses Fehlverhalten, für die Sünde getragen hat, indem es starb. Aus unserer heutigen Sicht ist das barbarisch und verwirrend. Für die Israeliten damals war das ein Zeichen der Vergebung und der Wiederherstellung. Weil jemand anderes die eigene Last der Fehler getragen hat, konnte man selbst wieder frei sein. Und im Endeffekt ist genau das, was Jesus am Kreuz getan hat. Der Prophet Jesaja beschreibt es 500 Jahren vor dem Tod von Jesus so: Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet. Auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Und im zweiten Teil der Bibel beschreibt es Paulus so: Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Jesus hat den ultimativen Preis bezahlt, der bezahlt werden musste, und nimmt damit alles weg, was den Menschen von Gott trennt. Und genauso wie das stellvertretende Opfer bei den Israeliten damals dafür gesorgt hat, dass aus Gottes Sicht wieder alles in Ordnung ist, so sorgt das stellvertretende Opfer von Jesus dafür, dass zwischen mir und Gott wieder alles in Ordnung ist. Gott spricht Vergebung aus und sagt: Ich rechne dir deine Fehler nicht mehr an. Ich trage sie dir nicht nach, ich nehme sie und ich werfe sie in die Tiefen des Meeres, damit du frei von Schuld ein neues Leben leben kannst. Damit du, der du erlebt hast, was Vergebung mit dir macht, anderen Menschen vergeben kannst. Dass du dazu beitragen kannst, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Paulus beschreibt das mit folgenden Worten: Ist jemand mit Jesus unterwegs, ist er ein neuer Mensch. Das Alte, also Schuld und Sünde, ist vorbei. Etwas vollkommen Neues hat begonnen. Und es wird die Zeit kommen, da leben wir in perfekter Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen zusammen. Aber bis es soweit ist, zeige ich euch immer wieder neu meinen Weg der Gerechtigkeit. Und dieser Weg heißt nicht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern das ist der Weg der Vergebung und der Wiederherstellung. Und das ist für mich nur einer von vielen Gründen, warum die gute Nachricht vom Leben und vom Sterben und vom Auferstehen von Jesus Christus auch für mich heute noch eine gute Nachricht ist, weil ich mit dem, was mich belastet, mit dem, was mir schwer auf der Seele liegt, nicht alleine bin, sondern dass ich das jemandem abgeben kann, der das für mich trägt und er trägt. Amen.
Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls guttun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.